Sechsmal Tschechien, die dritte Staffel. Sechs neue Folgen, sechs neue Themen. Ein Podcast der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und von Radio Prag International.
Vor 35 Jahren wurde in einem beschaulichen Städtchen in Ungarn die Visegrad-Gruppe gegründet. Einst war das Bündnis ein Symbol für die Rückkehr nach Europa nach dem Umbruch von 1989. Heute ist die lose Gruppe, die aus Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei besteht, oftmals eher Sinnbild europäischer Spaltung. Denn die Sichtweise auf zentrale Fragen weicht mitunter ab. Und auch aufgrund von Mängeln in Sachen Rechtsstaatlichkeit wird die Visegrad-Gruppe innerhalb der Europäischen Union oftmals als Problemkind gesehen. Aber wie genau funktioniert die Initiative heute? Was wird sich mit der Abwahl von Viktor Orbán als ungarischem Ministerpräsidenten verändern? Und brauchen die vier mitteleuropäischen Länder heute überhaupt noch eine Visegrad-Gruppe? Das sind die Fragen für die dritte Folge der dritten Staffel von Sechsmal Tschechien, einem Podcast der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und von Radio Prag International. Mein Name ist Ferdinand Hauser und ich habe diese Folge gemeinsam mit Ivo Watzig vorbereitet. Die Visegrad-Gruppe wurde am 15. Februar 1991 auf der Burg der gleichnamigen ungarischen Stadt an der Donau gegründet. Die entsprechende Erklärung unterzeichneten damals der ungarische Ministerpräsident Jozef Antal, der polnische Präsident Lech Wałęsa und der tschechoslowakische Präsident Václav Havel. Teil der tschechoslowakischen Delegation war auch Michael Žantovský. Der spätere Diplomat war damals Sprecher und politischer Berater von Václav Havel. Und gerade Havel sei derjenige gewesen, der die Entstehung der Visegrad-Gruppe entscheidend vorangetrieben habe, sagt Žantovský.
Václav Havel war bezesporu Initiator der Myšlenky.
Er war zweifelsohne der Initiator dieser Idee. Er hatte die Vorstellung, dass die Länder Mitteleuropas nach der Phase des Kommunismus schnell zurück nach Europa gelangen sollten. Und dafür sollte es eben eine regionale Initiative geben, die auf den Gemeinsamkeiten in Geschichte, Kultur, Sprache und Religion beruht.
Die Rückkehr nach Europa war dabei bereits während der samtenen Revolution von 1989 eines der zentralen Schlagworte gewesen, erinnert sich der heute 77-jährige Schriftsteller und Journalist Žantovský.
Vrátit se do našeho přirozeného historického, kulturního a politického.
Es ging darum, in den natürlichen, historischen, kulturellen und politischen Raum zurückzukehren, aus dem wir wegen des Zweiten Weltkrieges und der anschließenden 40 Jahre Kommunismus vertrieben wurden. Der Gedanke, dass diese Rückkehr mit vereinten Kräften viel erfolgreicher und effektiver geschehen kann als alleine, war natürlich sehr naheliegend.
Heute gibt es aufgrund von Meinungsverschiedenheiten mitunter hingegen Phasen, in denen die Zusammenarbeit der Gruppe nahezu zum Erliegen kommt. Doch bleiben wir vorerst bei der geschichtlichen Entwicklung. Eines der zentralen Ziele bei der Gründung der Visegrad-Gruppe war der Beitritt zur Europäischen Union und zur NATO. Zudem sollten historische Konflikte zwischen den drei Mitgliedsländern überwunden werden. Und Havel sei es um noch eine weitere Sache gegangen, meint Žantovský.
Er war der Ansicht, dass unsere gemeinsame Erfahrung mit totalitären Regimes nützlich sein könnte, um die weitere Entwicklung Europas voranzubringen und ein erneutes Aufkommen dieses totalitären, diktatorischen Virus zu verhindern. Angesichts der Beitrittsverhandlungen zur EU und zur NATO geriet dieses Motiv in den Hintergrund, aber es war definitiv ein ganz wichtiges.
Die Vertragsunterzeichnung auf der Burg hoch über der Donau im Februar 1991 war nur der Höhepunkt eines längeren Prozesses, erinnert sich Žantovský.
Neun Monate zuvor, im April 1990, gab es bereits ein Treffen der drei Länder in Bratislava. Ich sage deshalb immer, dass diese Initiative in Bratislava gezeugt wurde, und in Visegrad wurde sie geboren.
Die Entscheidung für diesen Geburtsort kam dabei nicht von ungefähr, denn in Visegrad kamen 1335 die Könige Polens, Böhmens und Ungarns zusammen, um eine Zusammenarbeit in Politik- und Handelsfragen zu beschließen. Doch nicht nur dieser mittelalterliche Zusammenschluss war ein Vorbild für die moderne Visegrad-Gruppe. Auch die Benelux-Staaten und die Kooperation der skandinavischen Länder hätten als Inspiration gedient, sagt Jantowski. Neben der Kooperation der drei Länder Ungarn, Polen und Tschechoslowakei standen damals auch noch andere Formate zur Debatte.
Es gab Alternativvorschläge, die eine andere Architektur einer solchen Gruppe vorsahen, etwa die Zusammenarbeit im Donauraum. Dazu hätte natürlich auch Österreich gehört und gewissermaßen hätte es sich um die Grenzen der einstigen österreichisch-ungarischen Monarchie gehandelt.
Doch schließlich fiel die Entscheidung für den Zusammenschluss in der Visegrad-Gruppe. Durchaus gab es damals aber auch kritische Stimmen. Einer der größten Gegner der Kooperation der drei Länder war Václav Klaus, Tschechiens damaliger Premier und späterer Präsident.
Hierzulande gab es in bestimmten politischen Kreisen die Vorstellung, dass die Tschechoslowakei so fortschrittlich sei und den anderen Ländern der Region so weit voraus, dass sie die Mitgliedschaft in einer solchen Gruppe eher aufhalten würde. Am Ende überwog aber die Einstellung, dass diese Gruppe für Tschechien Sinn macht.
...1993 kam es zur friedlichen Trennung der Tschechoslowakei. Zu einer Debatte über eine mögliche Auflösung der Visegrad-Gruppe führte dies aber nicht, sagt Michael Jantowski.
Sofern ich mich erinnere, gab es darüber keine sonderlich große Diskussion. Die beiden neu entstandenen Länder, die Tschechische und die Slowakische Republik, waren die Nachfolgestaaten der Tschechoslowakei. Sie traten quasi automatisch etlichen Memoranden und Verträgen bei. Und so wurde auch die Slowakei Mitglied der Visegrad-Gruppe.
Gerade für das östliche Nachbarland Tschechiens war dies wohl ein Glücksfall, denn die Slowakei wurde damals von Wladimir Mečiar geführt und dies mit einem autokratischen und nationalistischen Regierungsstil. Die Slowakei drohte, international isoliert zu werden und ein Beitritt zu NATO und EU rückte in weite Ferne. Gerade in dieser Phase sei die Unterstützung der anderen drei Visegrad-Staaten ganz zentral gewesen, meint Jantowski heute.
Europa feiert seine Erweiterung und die dadurch gewonnene Einheit von Ost und West.
Am 1. Mai 2004 traten Ungarn, Polen, Tschechien und die Slowakei schließlich der Europäischen Union bei. Polen, Tschechien und Ungarn waren zudem bereits seit 1999 Mitglied der NATO. 2004 folgte dann auch Bratislava in das Verteidigungsbündnis nach. Der Weg zurück nach Europa, ein großer Teil von ihm, schien damit abgeschlossen. Doch für die Visegrad-Gruppe war der EU-Beitritt der vier Mitgliedstaaten ironischerweise vielleicht der Anfang vom Ende. Pavlina Janebová ist Leiterin der Forschungsabteilung des außenpolitischen Thinktanks AMO mit Sitz in Prag. Mitteleuropa und die Visegrad-Gruppe sind ihr besonderes Interessengebiet. Janebová sagt:
Po tom roce 2004 samozřejmě došlo jako k přemýšlení.
Nach 2004 wurde natürlich darüber nachgedacht, worum es nun in der Zusammenarbeit gehen solle. Im Hinblick auf die geografische Lage hätte es Sinn gemacht, sich auf Themen zu konzentrieren, die man gemeinsam hat. Das heißt etwa auf die Konvergenz mit dem Rest der Europäischen Union. Doch leider wurde diese Konvergenz auch nach 22 Jahren immer noch nicht vollständig erreicht.
Das heißt, bei der wirtschaftlichen Angleichung an die anderen EU-Staaten hinkten und hinken die Visegrad-Staaten hinterher. Die vier Länder sahen dies aber auch nie als ihr gemeinsames zentrales Ziel an. Stattdessen machte man ab 2004 gemeinsam Lobbyarbeit in Brüssel. Das große Thema, das alle beteiligten Länder vereinte, fand sich 2015.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht.
Die sogenannte Flüchtlingskrise war ein Schlüsselmoment für die Visegrad-Gruppe. In Ungarn war damals schon 5 Jahre Viktor Orban an der Macht. In der Slowakei regierte Robert Fico, der derzeit wieder Ministerpräsident ist. In Polen kam im November 2015 die rechtskonservative Partei PiS an die Macht, die die Strukturen des Rechtsstaates im Land in den Folgejahren deutlich schwächen sollte. Und in Tschechien regierte der Sozialdemokrat Bohuslav Sobotka gemeinsam mit den Christdemokraten und der Partei ANO von Andrej Babiš, der heute zum zweiten Mal die Koalition in Tschechien anführt. Was die Regierungen in allen vier Ländern damals vereinte, war die Ablehnung der europäischen Migrationspolitik und die Überzeugung, keine Geflüchteten aufnehmen zu wollen.
To, co se stalo v tom roce 2015, bylo to, že Visegrád pod...
2015 nahm die Visegrad-Gruppe unter der starken Führung von Viktor Orbán die Rolle einer Alternative oder eines Dissidenten innerhalb der Europäischen Union ein. Viele Politiker, darunter auch Andrej Babiš und Robert Fico, sind das heute noch so. Sie denken, dass die Visegrad-Länder eine gemeinsame Mentalität teilen und einen gemeinsamen Blick auf die EU haben und dass man dies in Brüssel durchsetzen sollte.
Dabei sei eine Kooperation in einem festen Bündnis auf EU-Ebene eigentlich kontraproduktiv, meint Janne Bovar.
Natürlich basiert die Europäische Union auf dem Prinzip, dass Koalitionen gebildet werden, um gemeinsam Interessen durchzusetzen. Es macht aber keinen Sinn, sich dafür in einer stabilen und dauerhaften Gruppe von vier Staaten zusammenzutun. Denn in manchen Fragen ist man vielleicht einer Meinung, in anderen hat man aber unterschiedliche Ansichten. In der EU ist es förderlich, mit einer möglichst großen Anzahl an Ländern zu kooperieren und sich alle Türen offen zu halten.
Und auch die mehr von der gemeinsamen Identität der Visegrad-Staaten, die ja laut Jandowski auch Havel einst herausgestellt hatte, ist laut der Politikwissenschaftlerin abwegig. Und Janne Bovar steht mit dieser Ansicht nicht alleine da. Apart Scholtes ist ein Mitteleuropäer, wie er im Buche steht. Seine Familie gehört der ungarischen Minderheit in der Slowakei an. Scholtes selbst emigrierte 1989 nach Westdeutschland. Später kehrte er in die Slowakei zurück. Heute lebt er als Investigativjournalist in Prag. Dass die Visegrad-Gruppe eine gemeinsame Mentalität verbinden würde, das findet Scholtes nicht.
Die Unterschiede zwischen diesen Ländern sind himmelweit, was die Kultur und das Weltbild angeht. Polen ist in erster Linie ein bevölkerungsreiches Land mit einer starken Wirtschaft und der besten Armee in Europa. Tschechien und die Slowakei sind kulturell sehr weit entfernt. Dass die Tschechoslowakei zwei Bruderstaaten geschaffen hat, die sich nahestehen, ist schlichtweg ein Mythos. Die Slowaken ähneln kulturell vielmehr den Ungarn und Polen nimmt diese Staaten im Süden gar nicht wirklich wahr. Das Land ist vielmehr nach Westen und Norden orientiert.
Diese Einschätzung teilt auch Pavlína Janebová.
Die polnische Außenpolitik ist viel ambitionierter und strategischer. Polen richtet seinen Blick vor allem gen Norden und arbeitet auch mit den baltischen Ländern zusammen. Der Süden, das heißt die anderen Visegrad-Staaten, bleibt außen vor.
Janne Bovar bezeichnet die Visegrad-Gruppe im Interview als ein abstraktes Konzept, das keine reale Funktion mehr erfülle. Einer der Gründe dafür sei, dass die V4 keinen wirklichen Rechtsstatus habe. Denn in der Erklärung von 1991 wurden zwar zahlreiche Ziele festgelegt, eine institutionelle Verankerung wurde aber nicht beschlossen. Die Gruppe funktioniert deshalb bis heute eher informell und konsensbasiert. Die einzige wirkliche Institution ist der internationale Visegrad-Fonds, der 2000 gegründet wurde und in Bratislava sitzt.
Der Fonds verwaltet Finanzmittel, die von den Regierungen der vier Länder bereitgestellt werden. Es werden Projekte von Organisationen und Menschen unterstützt, die die nachbarschaftlichen Beziehungen in der Region stärken sollen.
Der Visegrad-Fonds verfügt laut eigener Aussage über ein Jahresbudget von immerhin 11 Millionen Euro. Er vergibt Stipendien für Studierende und Residenzen an Kunstschaffende. Aber wie funktioniert davon abgesehen die eigentliche politische Zusammenarbeit?
Der Vorsitz der Gruppe rotiert. Für jeweils ein Jahr hat immer eines der Länder das Amt inne. Außerdem gibt es Treffen auf Ebene der Premierminister, der Präsidenten und der Parlamentschefs.
Das Problem dabei ist, dass konkrete Ergebnisse oft ausbleiben und eine konstruktive Diskussion aufgrund der unterschiedlichen Ansichten nicht stattfindet. Scholtes sagt,
es gibt nur sehr kurze Perioden, in denen alle vier Länder politisch einer Ansicht sind. Meistens gibt es hingegen Spannungen und Meinungsverschiedenheiten. Oftmals sind zwei Länder für etwas und zwei dagegen. Und so kann das Ganze gar nicht funktionieren.
Am deutlichsten illustrieren dies die Beziehungen zu Russland. Ungarn pflegte unter Viktor Orban eine enge Nähe zum Kreml. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico ist ebenso auf Kuschelkurs mit Wladimir Putin. Zuletzt kamen die beiden am 9. Mai dieses Jahres persönlich in Moskau zusammen. Polen hingegen sieht Russland angesichts des Angriffskrieges gegen die Ukraine als Sicherheitsbedrohung an. Zu diesen Meinungsverschiedenheiten kommt hinzu, dass die Ansichten in den einzelnen Staaten teils stark variieren, je nachdem, wer gerade an der Macht ist. So war Tschechien unter dem konservativen Premier Petr Fiala ein großer Unterstützer der Ukraine. Doch mit dem neuen Kabinett von Andrej Babiš regieren seit kurzem drei Parteien in Prag, die Kiew weniger unter die Arme greifen wollen. Die Munitionsinitiative für das angegriffene Land wurde zwar beibehalten, sie wird aber nicht mehr von tschechischer Seite finanziert. Einige Regierungspolitiker machen zudem Stimmung gegen die ukrainischen Geflüchteten im Land. Und vor allem die rechtsnationalistische Kleinpartei Freiheit und direkte Demokratie forderte in der Vergangenheit immer wieder eine Normalisierung der Beziehungen zum Kreml. Wenngleich die neue Regierung in Tschechien vielleicht keine 180-Grad-Kehrtwende in der Russlandpolitik vollführt, eine 120-Grad-Wende dürfte es allemal sein. Und das Gleiche lässt sich seit Ende vergangenen Jahres auch über die Einstellung zur Visegrad-Gruppe sagen. Petr Fiala war dahingehend nämlich eher zurückhaltend. Auch die sonst so engen Beziehungen nach Bratislava lagen zwischenzeitlich wegen der Kreml-Nähe des Nachbarn auf Eis. Besonders gut illustrierte dies die EU-Ratspräsidentschaft 2022, als Prag seine europäische Verantwortung bewusst über regionale Loyalitäten stellte, während Ungarns Ministerpräsident Orbán ein gemeinsames Vorgehen der EU oftmals blockierte. Die Zusammenarbeit in der Visegrad-Gruppe erreichte damit gewissermaßen ihren Tiefpunkt. Die tschechische Regierung von Andrej Babiš beschwört die Visegrad-Gruppe aber nun bei jeder Gelegenheit wieder herauf. So auch im Regierungsprogramm, wie Pavlína Janebová erläutert.
Visegrád wird in dem Programm an zentraler Stelle als eine der grundlegenden Plattformen der tschechischen Außenpolitik erwähnt. Deutschland hingegen wird nicht explizit genannt. Dabei ist Deutschland der wichtigste Handelspartner nicht nur von Tschechien, sondern von allen Visegrad-Staaten. Eigentlich macht dies also keinen Sinn. Ich denke, dahinter steht, dass die Wähler der drei Koalitionspartner die Visegrad-Gruppe mögen, weil sie sich mit der kritischen Einstellung zur EU identifizieren können.
Vor allem betrifft dies die ablehnende Haltung in Sachen Klima- und Migrationspolitik. Die große Unterstützung der tschechischen Regierung für die Initiative kann aber auch als Annäherung an Viktor Orbán gelesen werden. Der galt dem tschechischen Kabinett in vielen Dingen als Vorbild. Andrej Babiš hielt mit seiner Unterstützung für den Autokraten in Budapest dann auch nicht hinter dem Berg und machte Wahlkampf für Orbán. Doch nach 16 Jahren wurde Viktor Orbán Mitte April abgewählt. Der neue ungarische Ministerpräsident ist Péter Modrá, ein Konservativer, der definitiv kein Russlandfreund ist, sondern die Rechtsstaatlichkeit im Land wiederherstellen will und die Nähe zu Brüssel sucht. Wie wird das die Visegrad-Gruppe beeinflussen?
Die treibende Kraft und der ideologische Vordenker wird weiterhin Ungarn sein. Viel wird auch davon abhängen, wie die Wahlen in Polen ausgehen. Sollte es dort zu einem Regierungswechsel kommen, ist Péter Magyar sicher auch komplett mit der PiS-Partei kompatibel.
Für wahrscheinlich hält Scholtes zudem, dass Magyar sich um eine Erweiterung der Visegrad-Gruppe bemühen wird.
Die ungarischen Kommentatoren sprechen halb im Spaß und halb im Ernst über den Habsburger Club. Magyar wird versuchen, Österreich in die Gruppe mitteleuropäischer Staaten einzuladen und womöglich auch Kroatien und Slowenien.
Peter Modja wäre dabei nicht der Erste, der eine Erweiterung des Bündnisses anstrebt. Bereits 2013 machte Tschechiens damaliger Präsident Miloš Zeman den Vorschlag der Erweiterung um Österreich und Slowenien. Die Idee stieß allerdings nicht auf Anklang. Hinsichtlich der neuen Situation in Ungarn glaubt Pavlina Janebova ebenso wie Arpad Scholtes, dass der neue Ministerpräsident an der Visegrad-Gruppe festhalten wird.
Peter Modjar hat bereits klargemacht, dass ihm Mitteleuropa wichtig ist, und er hat dabei auch die Visegrad-Gruppe erwähnt. Ich denke, er wird sich um gute Beziehungen bemühen. Er wird die Initiative aber nicht so betrachten wie Viktor Orbán. Dieser hatte die Tendenz, die Gruppe als Plattform für seine außenpolitischen Präferenzen zu sehen. Er dachte, dass die Visegrad-Gruppe die Zukunft des wahrhaftigen Europas ist, eines gesunden, normalen Europas, wenn das westliche Europa degeneriert ist und dekadent und gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt. Das ist bei Peter Modjar anders. Er will einfach nur gute Beziehungen in der Region haben.
Auch wenn die Startbedingungen vielleicht nicht die besten sind, geht die Politikwissenschaftlerin nicht davon aus, dass Babiš und Modja Probleme miteinander bekommen könnten. Zudem sieht Janebova in dem Führungswechsel in Ungarn eine Chance. Dass sich die Visegrad-Gruppe nun auf konkrete Aspekte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit konzentriert, etwa auf die Infrastruktur oder die Energieversorgung. Dass Tschechien nun Ungarns Rolle in Brüssel einnehmen könnte und EU-Sanktionspakete gegen Russland oder die Unterstützung der Ukraine blockiert, das glaubt Janebova nicht.
Ich denke, Andrej Babiš hat daran kein Interesse. Seine Regierungskoalition ist in vielen Dingen zwar viel radikaler, als wir erwartet haben, aber Babiš ist sehr an einer annehmbaren Reputation in der Europäischen Union gelegen. Er will nicht in die Rolle gelangen, in der Viktor Orbán war. Diesem hat nämlich niemand mehr vertraut und beim Europäischen Rat wurde er an die Seite gedrängt.
Aber wie sieht es mit den Beziehungen zu Russland und dem Einfluss des Landes in Europa aus?
You were on all headlines in the Russian media today.
Oh, did I say something wrong?
Als im März dieses Jahres offengelegt wurde, dass Ungarns Außenminister Peter Szijjártó über Jahre hinweg vertrauliche Informationen an seinen russischen Amtskollegen Sergej Lavrov weitergegeben hat, trieb das vielen Europäern Sorgenfalten auf die Stirn. Dass nun aufgrund der neuen proeuropäischen Regierung in Budapest demnächst Tschechiens Außenminister mit Moskau telefoniert, das glaubt Pavlina Janebova nicht. Aber was ist mit den russischen Kapazitäten, die bisher in Ungarn investiert wurden, um Wahlen und die öffentliche Meinung zu beeinflussen? Droht nun, dass Moskau diese Aktivitäten nach Tschechien verlagert? Daran glaubt Arpad Scholtes nicht. Vielmehr könnte Moskau versuchen, die Slowakei noch enger an sich zu binden.
Die Slowakei diente bereits bei den zurückliegenden Wahlen in Tschechien als Stützpunkt für hybride Operationen. Denn in der Slowakei bewegen sich russische Agenten mit der gleichen Freiheit wie im eigenen Land. Und das war sicher auch in Ungarn der Fall. Ich weiß von meinen Quellen, dass ein Großteil des Personals und auch der ökonomischen Mittel, die die Russische Föderation in Ungarn hatte, mittlerweile in die Slowakei verlagert wurden.
Arpad Scholtes ist der Ansicht, dass die aktuelle prorussische Politik der Slowakei wohl das Einzige ist, was die Zusammenarbeit der Visegrad-Gruppe derzeit ins Wanken bringen könnte. Denn im Fall, dass gleichzeitig die anderen drei Staaten einen radikal proeuropäischen Kurs einschlagen würden, könnte tatsächlich ein Zerfall des Bündnisses drohen. Für wahrscheinlich hält der Journalist dies aber nicht. Und ebenso wenig geht Scholtes davon aus, dass eines der vier Länder irgendwann einmal im Alleingang seinen Austritt aus dem Verbund bekannt gibt.
Da dies bisher keiner gemacht hat, rechne ich nicht damit, dass es dazu in naher Zukunft kommt. Denn es gab schon etliche Gelegenheiten. Die Regierung von Petr Fiala hätte sagen können, dass Visegrad Unsinn ist und man aussteigt. Ebenso gab es eine slowakische Regierung, die das Gleiche hätte tun können. Und auch Polen hätte bekannt geben können, dass dieses Projekt tot ist und man nicht mehr daran teilhaben will. Aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass eines der vier Länder die Visegrad-Gruppe auf diese Art und Weise sprengt.
Einen Sinn am Fortbestand der Gruppe sieht Scholtes derweil nicht.
Er
denke, die Gruppe sei ein Relikt aus alten Zeiten, das man am besten liquidieren sollte, sagt der Journalist. Aber warum sehen das die Politiker in den vier Ländern anders?
Sicher spielen da auch Minderwertigkeitskomplexe eine Rolle. Diese Länder haben das Gefühl, dass sie sich zu einem großen, starken Block zusammentun müssen, um in der EU gleichberechtigt zu sein. Sie tun so, als würden sie nicht wissen, dass jedes Land eine gleichberechtigte Stimme in der EU hat.
Der Diplomat Michael Jantowski sieht trotz aller Kritik weiterhin einen Sinn in der Visegrad-Gruppe, schon allein wegen des historischen Charakters des Bündnisses. Auch das Argument, dass sich mit den Regierungen permanent die Meinungen unter den Mitgliedstaaten ändern und eine Kontinuität so quasi unmöglich ist, will Jantowski nicht gelten lassen.
Manchmal gibt es in einigen Ländern liberale und demokratische Parteien, und in anderen eher populistische oder nationalistische. Das ist der Zusammenarbeit natürlich nicht zuträglich. Mitunter gibt es auch andere Ansichten in internationalen Fragen, etwa wenn es um die russische Aggression in der Ukraine geht. Das ist nun einmal die Realität. Aber auch in solchen Fällen ist es wichtig, dass es die Möglichkeit zu Treffen auf höchster Ebene gibt, bei denen wir unsere Partner überzeugen und uns ihre Argumente anhören können.
Pavlina Janebova bewertet die Geschichte der Visegrad-Gruppe im Interview durchaus als erfolgreich. So sei der EU-Beitritt vergleichsweise schnell erreicht worden, sagt die Politikwissenschaftlerin. Traurig sei allerdings mitunter die Wahrnehmung der Regionen in den Augen des Rests von Europa.
Auch 36 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und 22 Jahre nach dem EU-Beitritt weiß man in manchen Staaten, vor allem im Westen Europas, immer noch wenig über diese Region in Mitteleuropa. Es mangelt an Bewusstsein dafür. Zugleich gibt es Vorurteile und die Menschen sind nicht in der Lage, die Länder zu unterscheiden. Dahingehend hat sich die Visegrad-Gruppe keinen Gefallen getan, als sie 2015 als ein Block in der Migrationsfrage aufgetreten ist.
Ähnlich wie Michael Jantowski sieht Pavlina Janebova die Tage der Visegrad-Gruppe aber noch nicht gezählt.
Ich denke, dass diese Gruppe lediglich einen neuen Inhalt benötigt. Und dieser Impuls kann mit Peter Mojar kommen. Auf der anderen Seite wird Mojar in den kommenden vier Jahren alle Hände voll zu tun haben. Es wird sich erst noch zeigen, ob er seine Versprechen erfüllen kann und überhaupt Kapazitäten dafür haben wird, sich mit Mitteleuropa zu beschäftigen. Die Visegrad-Gruppe ist aber so oder so noch nicht überholt. Schon allein, weil sie in den Herzen der Öffentlichkeit in der Tschechischen Republik und auch in den anderen Ländern anscheinend einen festen Platz hat.
Veřejnosti v České republice i v těch ostatních zemích.
Das war sechsmal Tschechien. In dieser dritten Staffel blicken wir auf die Themen Arbeitsmigration, Rechtsextremismus, Parteienlandschaft und Gesundheitsversorgung. Außerdem, was ist Tschechiens Rolle im Visegrad-Format und warum wird weiter auf den Atomausbau gesetzt? Sechsmal Tschechien, Staffel 1 bis 3. Überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und von Radio Prag International. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, bewerten Sie uns gerne und empfehlen Sie uns auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform weiter. Und abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen.